Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, Woche 6 ist vorbei und natürlich müssen wir entsprechend drüber reden, über die Ergebnisse am Wochenende, über überraschende Blowout-Siege der Pittsburgh Steelers und der Green Bay Packers, der Tampa Bay Buccaneers natürlich, da habe ich schon erst einen kleinen Versprecher drin, denn die Green Bay Packers haben böse verloren in Tampa Bay gegen Tom Brady und da müssen wir drüber reden, natürlich auch über andere Spiele, wo es eher hängen gegangen ist, ein Team, was zum ersten Mal die Saison hat feiern dürfen, das wird einen lieben Kollegen von uns freuen, das liebe Stefan ist heute mit dabei. Hallo Stefan.
Hallo Sebastian, servus.
Und eine neue Stimme, ein neues Gesicht ist auch noch mit dabei, das ist der liebe Kevin Vichus. Hallo Kevin.
Hallo Sebastian, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, bevor wir mit den Spielen anfangen, Kevin, stell dich kurz vor, wie bist du zum Football gefahren, was für ein Team bist du und was qualifiziert dich, dass du über Football reden darfst?
Gerne. Ja, also wie Sebastian schon gesagt hat, ich heiße Kevin Vichus, ich bin 28, ich supporte die New York Giants und das schon seit weit über 10 Jahren, also ich bin quasi mit Eli Manning an der Center groß geworden, kann man sagen. Zu Football bin ich auch durch meine Eltern gekommen, also beide schauen tatsächlich Football und was mich dazu qualifiziert, gut, das ist wahrscheinlich eine subjektive Meinung, aber ich schreibe seit vielen Jahren für das amerikanische Sportportal Touchpoints, nicht nur über die NFL, auch über College Football und die NBA. Und seit diesem Jahr bin ich für das Printmagazin Touchdown 24 zusätzlich noch tätig.
Bestes Magazin übrigens, was es gibt, nur kurz am Rande erwähnt. Nein, kleiner Spaß. Genug der Werbung für Touchdown 24. Gruß an die lieben Kollegen. Lasst uns dann jetzt mit dem Sportlichen anfangen und natürlich Kevin, wir freuen uns mit dabei und hoffen, dass du uns lange begleiten wirst, sagen wir mal so, denn dann können wir auf jeden Fall einen guten Mann an unsere Seite bekommen und wollen uns jetzt direkt mit dem ersten Spiel beschäftigen und damit natürlich auch direkt ein Wissen testen beim ersten Mal. Wollen aber erstmal anfangen mit Stefan, denn Atlanta Falcons gegen Minnesota Vikings, es war das Spiel, was überraschend deutlich ausgefallen ist. Am Ende 40-23 haben sie bei den Minnesota Vikings gewonnen und ich denke, Stefan, selbst du hast dir mit Sicherheit 100 die Augen gerieben, dass es so gut gewesen ist.
Tatsächlich ja. Also ich war sowohl von der Offense wie auch von der Defense positiv überrascht. Von der Defense mehr im ersten Viertel oder besser gesagt in der ersten Halbzeit, weil man wirklich keinen einzigen Punkt gegen die Vikings Offense zugelassen hat. Dafür aber Kirk Cousins gleich dreimal intercepten konnte. Allgemein auch den Run wirklich gut stoppen konnte. Und ja, offensiv war das gefühlt wie vor ein paar Jahren wieder, Matt Ryan mit einem Superspiel, 4 Touchdowns geworfen, 371 Yards und somit bin ich mit dem Spiel ganz zufrieden. Man sieht, was für ein Potenzial vielleicht auch in dem Team stecken würde. Klar, es waren jetzt die Vikings, die heuer wirklich grottig sind, aber man hätte vielleicht doch etwas mehr aus dem Team rausholen können und es war eine schöne Reaktion nach der Entlassung von Dan Quinn und Thomas Dimitroff.
Ja, ich kenne, was meinst du, inwieweit war das vielleicht dann auch einfach, sag ich mal so, jetzt eine Befreiung? Ich meine, wir haben es ja an der Woche 5 auch gesehen bei den Texans, die auch direkt das erste Spiel unter einem neuen Headcoach gewonnen haben, dass man dann einfach ja quasi nach so einer langen Zeit einen neuen Headcoach bekommt. Ich meine, wir sehen nach Julio Jones nur 8 Receptions, 137 Yards, 2 Touchdowns, Season High bisher gewesen. Also hat es nur damit zu tun, dass da ein neuer Headcoach an der Seitenlinie stand? Oder wie erklärst du dir diese Leistung, die Explosion von beiden Units, also Defense und Offense?
Also ich würde sagen, generell, wenn du den Trainerwechsel vollziehst, zwingst du natürlich deine Spieler immer so, also nimmst die Spieler in die Verantwortung. Das ist natürlich die letzten Wochen zu sehen, dass die Leistung einfach nicht mehr da war. Und durch den Trainerwechsel jetzt mit Interim Raheem Morris haben Matt Ryan und Julio Jones, wie Stefan schon gesagt hat, auf einem ganz anderen Level gespielt. Das hat an 2016 erinnert. Ob es jetzt nur am Trainerwechsel gelegen hat, würde ich nicht sagen. Ich würde fast sagen, die Minnesota Vikings haben ihren Teil dazu beigetragen, dass die Falcons so gut dagestanden haben, wenn man quasi mit einer Interception startet. Stichwort Kirk Cousins. Und relativ schnell dann 10-0 hinten liegt oder aus Falcons Sicht 10-0 führt, dann lässt sich es auch komfortabler in den Rest des Spiels angehen. Also die Falcons haben natürlich eine gute Ausgangslage gehabt, quasi ab der ersten Minute. Und ich glaube, das hat man dann gesehen, dass es dann erstmal eine deutlich entspanntere Situation für das ganze Team war.
Ja, genau, führten ja relativ schnell. Ich glaube, waren es dann 23-0, glaube ich, stand es dann zwischenzeitlich. Ja. Also da hat man da schon gemerkt, dass die echt wirklich gut im Flow drin gewesen sind. Stefan, wir müssen natürlich auch über die Vikings reden. Ne? Bisher eine sehr enttäuschende Saison. Wir hatten jetzt so eigentlich gedacht, jetzt nach dem letzten Spiel gegen die Seahawks, wo sie ja quasi ein Jahr davon entfernt gewesen ist, dieses Spiel zu gewinnen bei 4th-and-1 kurz vor Schluss, dass sie nicht geschafft haben. Ja, jetzt so eine deutliche Packung zu bekommen, da ist jetzt die Frage, liegt das nur an dem jungen Team, an dem Umbruch oder ist da tieferes Problem? Weil ich meine, solche Leistungsunterschiede, das ist ja schon eklatant, zumal ja auch Kirk Cousins zum zweiten Mal die Saison schon 3 Interceptions in einem Spiel geworfen hat. Also da scheint irgendwas nicht zu passen.
Ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Punkten. Zum einen natürlich, du hast das schon angesprochen, Kirk Cousins spielt heuer wirklich sehr schlecht, hat jetzt insgesamt schon 10 Interceptions geworfen. Dann ist natürlich Dalvin Cook verletzt gewesen, der Playmaker Nummer 1 mit Adam Thielen ausgefallen. Somit war das Running Game wirklich sehr, sehr schleppend. Madison hat 10 Carries für 26 Yards gehabt, also über das Running Game konnte man gar nicht gefährlich werden. Und somit musste man tatsächlich Kirk Cousins umso mehr den Ball in die Hände geben zum Werfen. Und ich denke, dass das vielleicht keine gute Formel ist zu einem Sieg für die Vikings diese Saison. Und natürlich auch die, sage ich mal, allgemeine junge Truppe, auch in der Defense. Dann wird man natürlich von Routiniers wie Matt Ryan und dem Julio Jones auch gerne mal auseinandergepickt. Und dann verliert man halt so ein Spiel mit, ja, im Endeffekt 17 Punkten und steht jetzt bei 1-5 und die Playoffs kann man eigentlich schon abschreiben, weil die Bears heuer überraschen, vom Rekord her, vom Spielen vielleicht nicht so, aber vom Rekord her auf jeden Fall, und die Packers natürlich heuer auch allgemein eine sehr starke Saison haben.
Ja, das stimmt. Also die in der Division wird es mit Sicherheit schwer werden. Klar, man kann so vielleicht ein bisschen auf diesen dritten Wildcard-Spot schielen, aber dafür muss ich natürlich ja einiges verbessern. Dalvin Cook wird ja auch noch ein bisschen ausfallen. Gut, Lichtblick ist auf jeden Fall Justin Jefferson, der ja in seinen ersten 5 Spielen unfassbare 537 Receiving Yards hat. Damit fingen nur 6 Receiving Yards zu Bill Houghton, der auch in seinen, der das, diese Zahl in seinen ersten 5 Spielen in der NFL-Karriere aufgelegt hat, sind die beiden einzigen Spieler mit über 500 Receiving Yards. Also das ist schon wirklich sehr unfassbar. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, Kevin, was machst du jetzt? Versuchst du, sag ich das mal, so ein bisschen zu tanken und versuchen vielleicht zu überlegen, okay, wir haben jetzt eine Quarterback-Klasse im kommenden Draft, die sehr, sehr tief ist, da den Quarterback vielleicht auch zu holen, weil Kirk Cousins hat sich bisher noch nicht mit Ruhm bekleckert, oder musst du sogar über tiefere Sachen nachdenken? Ich meine, man hat vor der Saison zwar verlängert mit Mike Zimmer oder Kevin Spielman, dem GM, aber es gibt schon die eine oder andere Stimme, die meint, die sollte man auch nach der Saison vielleicht rauswerfen. Was machen wir mit diesen Spekulationen? Die Vikings natürlich am besten mit Siegen beenden, aber man muss natürlich schon jetzt die Frage stellen, was ist jetzt das Schlauste, was sie jetzt tun?
Gut, das Schlauste ist wahrscheinlich relativ. Also tanken ist ja sowieso immer so eine schwierige Thematik, gerade in der NFL, wenn du von Spielern, die in einem körperbetonten Sport quasi jedes Spiel ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, muss man ja so sagen, da dann zu fordern, in Anführungsstrichen, zu tanken, ist immer schwierig. Was man aus Minnesota-Sicht machen sollte, lässt sich auch nicht eindeutig sagen. Du hast natürlich mit Kirk Cousins nicht die Antwort auf Quarterback, das muss man leider so eindeutig sagen. Als man ihn unter Vertrag genommen hat, als er Free Agent wurde, hat man sich sicherlich andere versprochen. Jetzt steht man, wie du schon richtig sagst, bei 1-5. Die Saison ist de facto gelaufen. Du hast mit Stephon Diggs einen wichtigen Offensivspieler an Buffalo verloren, beziehungsweise weggetradet, weil er dir als Persönlichkeit nicht gepasst hat, weil er Lockerroom-Cancer war, wie die Gerüchte besagen. Und jetzt hast du mit Justin Jefferson vielleicht einen Lichtblick, und auch andere Persönlichkeiten wie eben Dalvin Cook sind sicherlich Teil der Zukunft, aber du hast so viele Baustellen, dass du bei den Vikings eigentlich das Problem hast, dass du Mittelmaß bist. Du gewinnst wahrscheinlich noch ein paar Spiele, und das ist eigentlich das Schlechteste, was dir passieren kann, dass du nicht wirklich gut bist, um oben mitzuspielen, beziehungsweise um die Playoffs oder um den Super Bowl vielleicht sogar, aber du bist eben auch nicht so schlecht, dass du komplett auf den Rebuild gehen kannst, weil du eben auch Spieler hast, die noch langfristig an die Franchise gebunden sind.
Das ist mit Sicherheit jetzt keine einfache Saison für die Vikings. Gut, es war schon ein bisschen zu erwarten, ne? Man hat ja vor der Saison den Umbruch der Defense gemacht. Das wird auch ein bisschen wahrscheinlich noch seine Zeit dauern, weil es auch gerade in der Secondary viele junge Leute gibt. Aber ja, ich denke, mit 1-5 hat man sich dann den Start mit Sicherheit auch noch ein bisschen anders vorgestellt. Hatte vielleicht noch ein bisschen mehr geschielt nach dem Seahawks-Game, aber da wurde man jetzt wirklich auf den harten Boden der Tatsachen geholt. Schauen wir mal, wie es ja wie die dann in den nächsten Wochen weitergehen wird. Und wir hatten es gerade schon zu den Houston Texans, die ja nach ihrer Entlassung von Bill O'Brien im ersten Spiel direkt gewonnen hatten. Und auch gegen die Tennessee Titans nach einem schwachen Start lange mitgehalten haben, sogar in Führung waren, die Chance hatten, das Ding vielleicht sogar noch ein bisschen weiter wegzubringen. Am Ende steht die Niederlage 42-36 nach Verlängerung. Und Stefan, für die Texans natürlich sehr, sehr schade, denn sie haben wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und man muss auch sagen, die Offense, sie sah unter Bill O'Brien ziemlich schwach aus, aber jetzt irgendwie in den zwei Spielen wie verwandelt.
Allgemein ist die Offense unter nach Bill O'Brien, sage ich es mal so, wirklich wieder besser geworden. Deshaun Watson spielt für mich viel, viel sicherer, hat jetzt auch dieses Spiel wirklich sehr gut gespielt. Insgesamt jetzt in drei Spielen nacheinander über 300 Passing Yards geliefert. Also da hat man vielleicht auch einen Lichtblick. Allgemein sind es aber wieder zu viele Punkte, die man zugelassen hat. Klar, die Titans sind wirklich heuer eine sehr starke Offense, aber dafür, dass man mit den Texans eigentlich vor der Saison als Playoff-Kandidat gerechnet hat, ist es halt insofern immer noch erschreckend, dass sie jetzt bei 1-5 stehen. Also heuer haben wir doch das eine oder andere Team dabei, das wirklich unter seinen Erwartungen spielt und deutlich unter seinen Erwartungen spielt. Und genau, also die Titans wirklich sehr stark, vor allem Ryan Tannehill über 360 Passing Yards. Dazu kommt natürlich noch, dass Derrick Henry über 200 Rushing Yards hat. Das ist auch das erste Mal in der NFL-Geschichte, dass es zu sowas kommt, dass der Quarterback über 300 Passing Yards und der Running Back über 200 Receiving Yards hat. Also insgesamt eine extrem starke offensive Leistung der Titans, aber damit natürlich auch eine extrem schlechte defensive Leistung der Texans.
Kurze Ergänzung zu dem Statistik, es ist die Titans sind das erste Team mit einem 350 Yards Passer und einem 200 Yards Rusher, also mindestens. Noch kurz ergänzt, du hast glaube ich kurz dich da mit Receiving ein bisschen verhaspelt, aber alles gut. Auch Derrick Henry, wie gesagt, er ist eine absolute Granate. Also du weißt ja, dass er läuft, aber du kannst ihn ja trotzdem nicht aufhalten. Der erste Spieler, Derrick Henry, mit 200 plus Rushing Yards in einem Spiel in drei aufeinanderfolgenden Saison und mit den drei Malen ist er auch in einer wirklich sehr elitären Klasse, denn Jim Brown, Barry Sanders und LaDainian Tomlinson haben das auch bisher geschafft. Also sind es bisher nur vier Leute, die das überhaupt geschafft haben und das ist wirklich unfassbar. Und du darfst auch nicht vergessen, so gut wie auch Derrick Henry ist, Kevin, Ryan Tannehill, was der dann gemacht hat, kurz vor Schluss, auch gerade dann, wo du keine Auszeit mehr hattest und irgendwie noch 12 Sekunden zu spielen waren, nicht zu spiken, sondern er sucht direkt den Pass auf AJ Brown, der den Touchdown macht und es ist einfach unglaublich, was die Titans ja für eine Verwandlung gemacht haben, seitdem Ryan Tannehill da unter Center steht. Also das ist unfassbar eigentlich.
Auf jeden Fall, ich kann dir nur zustimmen. Also ich finde, die Titans kommen, die spielen halt nicht den attraktivsten Football. Also es ist nicht der Kansas City Football, der Baltimore Ravens Football, aber es ist effektiv, es funktioniert. Wie du sagst, man weiß, Derrick Henry läuft und trotzdem akkumuliert er jedes Spiel seine Yards. Ryan Tannehill liefert auch ab. Also man muss auch sagen, er gehört in diesem Jahr bisher zu den MVP-Kandidaten, auch wenn ich hätte auch nicht gedacht, dass ich 2020 diesen Satz mal sage. Aber von den Leistungen her muss man einfach sagen, ist Ryan Tannehill in dieser Saison bislang überragend. Die Titans sind ungeschlagen und sind legit. So Offense, Defense, sie bringen einfach das Komplettpaket mit. Der Sieg über die Texans bestätigt das nur. Klar, es war jetzt im Endeffekt ein Shootout. Klar, man kann darüber diskutieren, ob der letzte Touchdown, der es dann überhaupt erst in die Overtime bringt, ob der so legit war, wie es dann letztendlich gesagt wurde. Also da hat wahrscheinlich einfach das Material gefehlt, um die Entscheidung zu overturnen. Also da gehen ja auch die Meinungen ein bisschen auseinander. Aber alles in allem kann ich dir nur zustimmen. So, Ryan Tannehill spielt eine starke Saison, die Titans spielen eine starke Saison und ich sehe keinen Grund, warum das nicht so weitergehen sollte für den Rest der Saison.
Ja, ich meine, ich war ja schon beeindruckt, als sie aus letzte Woche zurückgekommen sind, aus ihrer Corona-Pause im Endeffekt und dann so über die Bills hergefegt sind, wie als ob die nichts anderes gemacht hätten die ganze Zeit. Ich meine, wir haben es jetzt bei den Patriots gesehen, den hast du angemerkt, dass die nicht vernünftig trainiert hatten. Gut, da hat auch ein bisschen Verletzungspech, klar, aber das ist wirklich absolut beeindrucksvoll. Und wenn man mal guckt, Receiving Leader Anthony Firsker, 8 Receptions, 113 Yards, 1 Touchdown, den hatte vorhin mit sich auch keiner auf der Liste, dass er dort Receiving Leader werden könnte. Aber es spricht wirklich dafür, dass man einfach viele Offensive Playmaker hat und dass ja dort Ryan Tannehill wirklich ja absolut starke Arbeit leistet. Man hat mit 601 gestellt. Ja, wirklich absolut überragend. Vielleicht ein bisschen Gedanken muss man sich jetzt in den Left-Tackle-Spot machen. Oder Taylor Lewan wohl einen Kreuzbandriss hat er bestätigt und da muss jetzt Ty Sambrillo übernehmen. Hat es nach seinem Strip-Sack im ersten Play von J.J. Watt ganz gut gemacht. Inwieweit er natürlich dann Lewan entsetzen kann, das wird dann die Zeit zeigen. Stefan, lass uns vielleicht noch über eine Sache reden, die wir jetzt hier auch wiederholt hatten. Das Thema, was mache ich, wenn ich in Führung bin und einen Touchdown erziele, kurz vor Schluss. Wir haben es gesehen bei dem Washington New York Giants Game, wo auch der 2-Point-Conversion ausgespielt wurde, um zu gewinnen. Hier war es jetzt genau dasselbe bei den Texans. Du machst das 36-29, bist also 7 Punkte in Führung. Mit einem Field Goal sind es dann 8 Punkte. Das heißt, die Titans brauchen mindestens einen Touchdown und die 2-Point-Conversion, um überhaupt auszugleichen. Man hat jetzt der Interims-Headcoach, der hat aber gesagt, Romel Crennel, nee, wir gehen für 2-Point. Hat er nicht funktioniert. Ist natürlich ein Zeichen, dass man riskant geht. Ich finde das persönlich ganz gut, aber wie siehst du das? Ist es zu viel Risiko dann in der Situation oder muss man dann vielleicht einfach mal sagen, okay, ich spiele mal konservativ und möchte einfach dann gucken, dass ich zumindest die Overtime sicher habe?
Also die Texans hatten halt meiner Meinung nach zu verlieren. Ist vielleicht auch immer ein gewisses Statement, wenn man als klarer Underdog dann im Endeffekt für die 2-Point-Conversion geht. War ja eigentlich beim Spiel Giants gegen Redskins dasselbe. Und somit finde ich das eigentlich immer ganz in Ordnung. Man hatte ja dann immer noch eine Möglichkeit, es ist ja dann trotzdem in die Overtime gegangen in dem Spiel. Somit fand ich die Coaching-Decision gar nicht so schlecht. Bin allgemein jetzt nicht so der Verfechter von der Two-Point-Conversion, also da gibt es doch einige andere, die das viel öfters fordern. Aber in den Fällen war es meiner Meinung nach okay, dass sie es gemacht haben, einfach. Ich denke mal, dass wirklich auch der Head Coach hier dann eben ein Zeichen setzen wollte. Und ja, genau.
Ja, und trotzdem haben wir jetzt nach diesem Spiel, ich meine, das war Highscoring 42-36, müssen wir nicht sagen, Kevin, hier die Diskussion um die Overtime-Regel. Denn das war ja so, die Titans haben den Ball bekommen und man hat eine Reaktion von Deshaun Watson gesehen, Mist, ich hätte gerne den Ball gehabt, um dieses Spiel zu beenden. Denn man muss ja sagen, wenn du direkt den Ball bekommst, Touchdown machst, ist das Spiel vorbei. Es ist irgendwie ja, schade, weil ich hätte gern noch einen Drive der Texans dazu gesehen. Das wäre, glaube ich, nochmal sehr spannend geworden.
Auf jeden Fall. Also ich denke, die Diskussion gibt es ja schon seit Jahren. Ich erinnere mich, vor 2 Jahren in Playoffs zwischen den Chiefs und den Patriots gab es die ähnliche Diskussion, ob die Patriots in den Super Bowl gekommen wären, wenn Kansas City nochmal mit Patrick Mahomes und die Offense aufs Feld gekommen wäre. Ich glaube, man muss grundsätzlich darüber nachdenken, die Regel zu überarbeiten, ähnlich wie es im College-Football ist, dass beide Offenses mal die Chance haben, aufs Feld zu kommen, gerade in einer Liga, die sich immer mehr zugunsten der Offense ausrichtet, sollte es eigentlich so sein, dass beide Offenses mal aufs Feld dürfen und ein zufälliger Coin-Toss nicht so viel Entscheidungsmacht besitzt, wie er aktuell halt einfach hat.
Stefan, siehst du das ähnlich?
Ich bin halt wirklich ein großer Fan vom College-Football-Format. Und deshalb würde ich das eigentlich schon ganz gern mal sehen. Ich meine, ich bin auch ein bisschen so leidgeplagter von der Overtime-Regel, da durch ja meine Falcons den Super Bowl damals verloren haben. Es entscheidet halt.
Das war nicht der Grund.
Es ist halt wirklich so, dass halt durch ein Cointoss im Endeffekt ein Spiel entschieden wird. Klar, viele Teams gehen dann auch mit einem gewissen Momentum rein und das zieht sich dann weiter. Aber es nimmt halt auch in vielen Spielen meiner Meinung nach etwas die Spannung auch weg. Also man konnte sich auch damals beim Super Bowl gut denken, dass die Patriots jetzt den Touchdown machen werden. Also da glaube ich ich habe schon so innerlich ein bisschen abgeschaltet und ich glaube, da ist vielen anderen Falcons-Fans auch so gegangen. Und deshalb würde ich das eigentlich ganz gern sehen. Es hat, es ist wirklich mehr Spannung vorhanden im College-Football in der Overtime. Es haben beide Teams einfach wirklich eine gerechte Chance. Klar, das Momentum spielt immer noch eine Rolle, aber vielleicht nicht mehr so stark. Und deshalb wird es vielleicht meiner Meinung nach angebracht, dass man sich da verändert.
Mal gucken, was passieren wird. Ich denke, vielen Texans-Fans wird es ähnlich gewesen sein, als sie gesehen haben, dass die Titans den Ball bekommen. Denn was die Titans ja da den letzten, ich glaube, 1,5 Minuten waren, wo wir das Feld gezogen sind, gemacht haben, das war ja auch sehr beeindruckend. Deswegen waren dann wahrscheinlich auch klar, okay, gut, dann den Ball, das war es jetzt wahrscheinlich. Aber dann war es im Endeffekt dann auch so. Deswegen gucken wir mal, ob die NFL da endlich mal was macht. Ich wage es noch zu bezweifeln, aber man weiß ja nie, ob die No-Fun-League da sich mal was Neues einfallen lässt. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Mal jetzt kurze Pause und kommen dann zu den beiden überraschend deutlichen Blowouts-Siegen der Pittsburgh Steelers, der Green Bay Packers und natürlich noch zu den 49ers, die gewonnen haben und noch einige Fragen. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de und ja, kommen jetzt zu dem Spiel, wo wir uns alle drauf gefreut haben. Das Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Cleveland Browns. Es sollte ein spannendes Matchup werden. Übrig geblieben, Kevin, ist ein 38 zu 7 für die Steelers. Die Browns komplett ohne Chance gewesen. Baker Mayfield sah überhaupt nicht aus. Und ja, ich stelle jetzt mal eine provokante Frage. Sind die Browns nur gut gegen schlechte Teams und schlecht gegen gute Teams?
Das kann man durchaus so sagen.
Man muss es schon fast so sagen nach der Referenzmenge, die wir bisher haben. Natürlich, die Stärke der Browns ist das Laufspiel. Das hat sich nach den ersten Spielen gezeigt. Die Browns funktionieren, wenn sie durch Nick Chubb, der jetzt raus war, oder eben Kareem Hunt das Laufspiel etablieren können und dann über Play-Action-Pässe effektiv sind. Gegen die Steelers läufst du den Ball nun mal nicht effektiv. Das hat sich die ersten Wochen auch gezeigt. Die Steelers sind mit das beste Team gegen den Lauf. Und wenn das nicht funktioniert, stehen die Browns eben leider da, dass du mit Baker Mayfield jemanden hast, der nicht in der Lage ist, das Spiel zu tragen und beziehungsweise die Offense zu tragen. Und ja, gegen schwache Teams, gegen die Cowboys zum Beispiel, die eine der schlechtesten Defenses der Liga haben, da mag das funktionieren. Gegen gute Teams, die Steelers oder die Ravens, da sieht es dann mau aus. Und das Spiel jetzt war nur ein weiterer Beleg dafür.
Ja, da müssen wir eigentlich dann die relativ provokante Fragen stellen, Stefan. Ist Baker Mayfield, also hält Baker Mayfield die Cleveland Browns von einem möglichen tiefen Playoff-Run ab?
Das ist eine gute Frage, auf die ich jetzt so schnell ehrlich gesagt auch gar keine Antwort habe. Ich finde es allgemein, die Browns Defense war in gewissen Teilen gar nicht so schlecht, wie es am Ende vielleicht das Score so ja, zeigt. Aber allgemein hat es Kevin wirklich schon richtig gesagt. Also die Browns Offense ist wirklich viel zu viel vom Rushing Game abhängig. Und Kareem Hunt zeigt auch einfach nicht, dass er ein adäquater Nick Chubb-Ersatz ist. Um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube nicht, dass die Browns heuer einen tiefen Playoff-Run geschafft hätten, weil einfach andere Teams in der AFC für mich deutlich stärker sind. Das sind die Steelers, dann haben wir natürlich noch die Ravens und auch noch die Titans, also allein schon drei Teams, die mir jetzt spontan kurz einfallen.
Nicht vergessen die Chiefs.
Die Chiefs natürlich auch, also sind es im Endeffekt dann schon vier Teams, die für mich deutlich, deutlich stärker sind. Aber allgemein muss sich halt Cleveland schon die Frage stellen, wie sie denn weitermachen wollen mit Baker Mayfield. Man hat ihm wirklich einen extrem guten Supporting Cast gegeben. Im Endeffekt, klar, da ist immer die eine oder andere Verletzung dabei, aber er harmoniert mit OBJ kaum oder bis gar nicht, meiner Meinung nach. Austin Hooper ist heuer wirklich auch blass geblieben. Und David Njoku konnte heuer auch und die letzten Jahre kaum überzeugen. Und somit könnte es gut sein, dass man sich in ein, zwei Jahren bei den Browns wieder auf der Suche nach einem neuen Quarterback macht. Und Baker Mayfield doch nicht der Heilsbringer war, den so viele Fans, nicht nur der Browns, allgemein gesehen in ihm gesehen haben. Und dann war das vielleicht schon der nächste Bust von ihnen.
Ja, ist er ja jetzt in seinem dritten Jahr, da wird es natürlich dann jetzt nur nach der Saison die Entscheidung geben, okay, picken wir die Fifth-Year-Option auf oder lassen wir es entsprechend bleiben? Und deswegen bin ich sehr, sehr spannend, gespannt drauf. Wurde ja dann auch nach dem dritten Viertel, glaube ich, war es so zum Ende des dritten Viertels dann auf die Bank gesetzt. Offizieller Grund hat Kevin Stefanski angeführt, seine Rippenverletzung. Das hieß auch schon vorher, dass er wohl vielleicht nicht bis zum Ende spielen könnte, aufgrund der Verletzung, die er sich letzte Woche zugezogen hat. Aber ich denke, der hat auch mit Sicherheit ein bisschen reingespielt, dass überhaupt nicht gut ausgesehen ist. Case Keenum, sein Backup, naja, war auch nicht super viel besser. Und ich meine, in der Situation, wo du sowieso klar zurückliest, da kann es auch entsprechend nichts mehr holen. Deswegen, ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich finde, ich habe jetzt einen sehr spannenden Artikel gelesen zu Baker Mayfield von Pro Football Focus. wo jetzt einer meinte, ja, dass Baker vielleicht schon seinen Höhepunkt in seinem ersten Jahr gehabt hat und jetzt vielleicht nur noch ja, immer schlechter wird. Also wenn man das zumindest bei Pässen über 10 Yards sieht, dann ist dieses schon nach unten gehend. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie es dort weitergeht und ob ja wirklich dann wirklich auch dann neuer Quarterback herkommt, könnte vielleicht dann ähnlich so einen Effekt geben wie bei den Bucks, die ja von Brady, von Winston ähnlich viele Interceptions wie Mayfield zu Tom Brady gegangen sind. Und das sah jetzt ein bisschen mit Problemen noch, aber sie ist, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg und da werden wir mit Sicherheit dann genaues Auge dann drauf haben, zumal Baker Mayfield mit jetzt seinem 11. Spiel mit mehr Interceptions hat. Seit 2018 haben nur Philip Rivers und Jameis Winston mehr, mit Rivers 12 und Winston 13. Also ist schon auf jeden Fall ein Zeichen. Aber wir müssen aber jetzt über die Steelers sprechen, Kevin, und uns ja da wieder über diese überragende Defense unterhalten. 4 Sacks, 2 Interceptions, gemeinsam mit den 85er Giants, das einzige Team mit mindestens 3 Sacks und 1 Interception in den ersten 5 Saisonspielen. Das zeigt, wie dominant diese Front 7 um TJ Watt, Bud Dupree, Cameron Hayward, du kannst die ganze Liste weiterführen. Das sind so viele gute Namen, ja, die es einfach hinbekommen, den gegnerischen Quarterback zu jagen, wie sie es einfach wollen. 4 Sacks waren es, unfassbar viele Hits. Also, ja, Angst haben die Quarterbacks vor den Steelers.
Ja, und das zu Recht. Also, wir haben auch in der letzten Saison schon gesehen, wie stark diese Defense ist. Letztes Jahr, als Ben Roethlisberger noch verletzt war und sie mit ihrem dritten Quarterback die Offense führen mussten, selbst da hat die Defense essentiell die Steelers die ganze Saison über getragen. Und jetzt mit Big Ben, der zurück ist, zeigt sich, dass das Team halt komplett ist und die Defense immer noch das, was sie letztes Jahr war, wenn nicht gar besser. Klar, die Verletzung von Devin Bush ist jetzt so ein bisschen schwerwiegend für das Team, aber ich glaube, auch das kann die Defense wegstecken, denn wie du eben sagst, die Front 7 ist ansonsten halt dermaßen stark. Also TJ Watt, überragend, was er spielt. Und ja, mit den Steelers muss man einfach auch rechnen. Die bringen Offense mit, die bringen Defense mit und ich sehe keinen Grund, warum das in der Rest der Saison nicht so weitergehen sollte. Also klar, die Browns, die Offensive Line, auch wenn ich dachte, dass sie sich in den letzten Spielen stabilisiert hat, war halt komplett overmatched mit dem Pass Rush. Das hat man, glaube ich, gesehen.
Ja, das hat man relativ gut gesehen, aber ja, trotzdem, also es war ja bisher bei allen anderen Teams auch so. Ich meine, jetzt 24 Sacks nach 5 Spielen. Das ist ein unglaublicher Wert. Also das sind fast 5 pro Spiel. Das ist wirklich ja, unfassbar, muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Deswegen, ja, unglaublich. Deswegen ist es auch bis jetzt gar nicht so schlimm, denn die Offense, müssen wir sagen, die ist jetzt nicht überragend, Stefan. Sie ist gut, sie ist solide, sie macht das, ja, was sie halt machen muss. Ich meine, Chase Claypool, jetzt so ein bisschen der Trendsetter, so ein bisschen jetzt mit 6 Touchdowns, genauso viele wie ein Randy Moss, ein Martavis Bryant, ein Calvin Ridley und ein Willie Gold in den ersten 5 Spielen. Es ist schon spannend anzugucken, auch wenn sie natürlich jetzt noch nicht die großen Leistungen abliefern mussten, weil sie es bisher die Gegner nicht zugelassen haben. Aber da werden dann die nächsten 2 Wochen mit den Spielen gegen die Titans und gegen die Ravens sicher dann ein bisschen mehr Aufschluss bringen, wie gut dann die Offense und wie gut dann auch Big Ben dann wirklich ist, denn er hat ein bisschen shaky manchmal ausgesehen in den ersten 5 Spielen.
Also allgemein kann man bei der Steelers Offense sagen, dass sie den Run wiedergefunden haben, nachdem letztes Jahr keiner der Running Backs wirklich eine gute Leistung gezeigt hat und man Platz 30 in der Rushing Efficiency war, schaut es doch heuer wieder deutlich anders aus. Also James Conner ist wirklich ein guter Running Back, der auch wieder seine Leistung zeigt. Über 100 Yards jetzt gehabt gegen die Browns und allgemein kann man sagen, dass Big Ben wirklich sehr kontrolliert spielt, hat erst eine Interception geworfen, dafür 11 Touchdowns und er hat halt meiner Meinung nach wirklich ein gutes Arsenal an Wide Receivern, also Dionte Jackson, dann natürlich ein James Washington, Juju Smith-Schuster und eben auch angesprochen Chase Claypool, also da hat er wirklich, finde ich, eine sehr gute Auswahl und das zeigt sich meiner Meinung nach auch. Klar, die Steelers stehen 5-0, sind für mich wohl eins der komplettesten Teams überhaupt. Die Defense vielleicht ein bisschen stärker wie die Offense, aber ich glaube, die Offense könnte auch noch deutlich stärker auffahren, wie sie es jetzt gegen die Browns auch gemacht haben. Und somit haben wir da vielleicht schon ein gutes Team oder wirklich ein Team, das den tiefen Playoff-Run machen kann in der AFC.
Ja, da schauen wir natürlich jetzt genau drauf. Ich denke, wir werden in den nächsten zwei Wochen mit Sicherheit noch ein bisschen mehr Aufschluss liefern, denn auch die Secondary erstmal ein bisschen wackelig aussah. Jetzt mal sehr, wirklich sehr, sehr stark gegen die Browns. Also bin ich mal sehr gespannt, wie es dann gegen die Titans und gegen die Ravens kommen. Das werden mit Sicherheit absolute Must-Watch-Games sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher. So ein Spiel, so ein Must-Watch war auch das Spiel Tom Brady gegen Aaron Rodgers, also die Tampa Bay Buccaneers gegen die Green Bay Packers, war auch das einzige Spiel zu dem Timeslot um 22.25 Uhr deutscher Zeit. Ja, und wir haben alle so gewartet, wer gewinnt, welcher der beiden guten Quarterbacks. Ist er erst aus, Kevin, ne? Aaron Rodgers war im Flow drin, es lief gut, man führte schnell 10-0. Ja, und dann fingen die Buccaneers an, das Spiel zu übernehmen, 38 an Anzahl Points, am Ende 38-10. Ja, jetzt müssen wir natürlich die Fragen, es war so der erste richtig harte Bewährungstest für die Packers. Wie kann das passieren, dass man sich so, ja, ausblowen lässt, durch zwei Interceptions natürlich geworfen von Aaron Rodgers, das erste Mal seit langer Zeit, auch sein Pick Six zum ersten Mal seit 2017. Ja, wie kann sowas passieren, dass man dann wieder so deutlich verliert, wie auch letzte Saison, wo man auch deutlich Niederlagen kassiert hat?
Ich glaube, in erster Linie ist es der Defense der Tampa Bay Buccaneers zuzuschreiben, dass die Packers so schlecht ausgesehen haben. Also Todd Bowles hat einen überragenden Gameplan gehabt gegen Aaron Rodgers, der sicherlich auch nicht sein bestes Spiel hatte, muss man so sagen, wie du sagst, de facto zwei Big Sixes. Den einen, den die Defense bis an die 1-Yard- oder 2-Yard-Linie returnt, den Ronald Jones quasi nur noch reinlaufen muss. Alles in allem war es ein Spiel, wo ich sagen würde, die Packers sind ein Team, das eigentlich von Aaron Rodgers sehr stark abhängig ist. Aaron Rodgers muss überragend spielen, damit dieses Team, ein bisschen wie Seattle, damit dieses Team zu den Besten gehört. So, gegenüber stand in dem Fall mit Tampa Bay ein Team, das eben nicht nur eine starke Offense hat, sondern auch eine starke Defense. Und in dem Fall, wie es die Statistiken belegen, also Tom Brady nicht mal 200 Yards Passing. Die Defense hat das Spiel getragen, hat das Spiel faktisch gewonnen, auch wenn 38 Punkte für die Offense natürlich überragend sind. Da hat eben der Pick Six mit reingespielt. Also die Defense war es. Und das ist der Unterschied gewesen zwischen Tampa Bay und Green Bay in dem Fall, dass Green Bay mit einem durchschnittlichen, unterdurchschnittlichen Aaron Rodgers die Spiele nicht gewinnen kann. Tampa Bay mit einem soliden Game-Managing Tom Brady hingegen schon.
Ja. Ich fand die Kommentare dann nach dem Spiel sehr spannend, Stefan. Wenn wir uns das mal anhören, Aaron Rodgers sprach von einem Wake-up-Call, den sie gebraucht haben. Matt LaFleur war davon, dass sie nicht gut trainiert haben jetzt in den letzten zwei Wochen. Und ich habe es schon angesprochen, von den letzten fünf Niederlagen waren vier Blowout-Siege. Müssen wir uns bei einer Einstellungsfrage hier unterhalten, dass man das vielleicht ein bisschen ja zu leicht genommen wird. Ach ja, wir führen ja 4-0, die Patriots haben jetzt gegen die Bears verloren. Ach, das wird jetzt vielleicht ein bisschen so ein Durchlaufding. Ist das ein Einstellungsding oder interpretiere ich da vielleicht zu viel in die Aussagen von den beiden herein?
Ich glaube, du interpretierst da vielleicht auch ein bisschen zu viel rein. Allgemein denke ich, ist das eine relativ gute Aussage von Rodgers mit dem Wake-up-Call. Ein Großteil der Packers-Fans allgemein, würde ich auch sagen, waren wirklich schon wieder dabei, die Packers zum NFC-Championship zu küren, weit bevor es doch überhaupt in die Playoffs geht. Und klar, Rodgers spielt heuer wieder erstaunlich stark. Also ich glaube, das haben immer auch viele vor der Saison nicht zugetraut. Deshalb sieht man auch mal, oder ist es auch gut zu sehen, dass es auch anders laufen kann. Und andererseits vielleicht ist es auch ein bisschen so ein Wake-up-Call, dass man sich doch nicht zu sehr aufs Running Game einfach zu versteifen sollte. Kaum funktioniert Aaron Jones nicht und schon ist irgendwann dann die ganze Offense so ein bisschen am Arsch, also wenn ich das so sagen darf. Deshalb sollten sie vielleicht wirklich auch wieder mehr drauf setzen oder nicht mehr so personenabhängig zu sein von Aaron Jones, mehr vielleicht auch die Workload zu verteilen und dann, glaube ich, sollte das auch wieder funktionieren bei den Packers. Klar, die Buccaneers haben wirklich sehr, sehr stark Defense gespielt, war vielleicht auch eine Überraschung, dass sie es doch so stark können, vor allem gegen so eine gute Offense, wie sie die Packers eigentlich heuer haben. Und ich glaube, für die Packers war das sicherlich nicht schlecht, dass sie auch dieses Spiel verloren haben. Und ja.
Ja, wie gesagt, also ich bin da sehr gespannt, wie sie dann entsprechend darauf reagieren werden, wenn wir uns das Ganze auch mal angucken, wie stark die Defense gewesen ist. Also Sie haben in einem zweiten Viertel Aaron Rodgers gleich zusammen das Headshot und insgesamt nur 5 Total Yards zugelassen. Das ist das erste Mal überhaupt in Aaron Rodgers Karriere, dass er in einem Viertel mehrere Turnovers und weniger als 10 Yards Offense hat. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Die 38 aufeinanderfolgenden Punkte sind ja auch die meisten, die es in der Aaron Rodgers-Ära gegeben hat. Und eines hat, der wundert mich dann doch schon ein bisschen. Aaron Rodgers hat einen Losing Record, wenn er an irgendeinem Punkt in einem Spiel, ob es jetzt 1 oder 2 Punkte oder so gewesen ist, zurückliegt. Das heißt, sein Rekord ist dann 0 zu 477, also 74,7% der Spiele gewinnt er dann wieder. Das ist schon beeindruckend. Das ist nur Platz 30 seit 1950. Wenn man mal vergleicht, Tim Tebow, Jimmy G und auch Lamar Jackson sind da so in der entsprechenden Kategorie besser. Also das ist schon ein Fakt, der mich überrascht hat, als ich den gelesen habe. Da war ich schon echt ein bisschen schockiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Möchte mich jetzt aber nochmal auf die Buccaneers beschäftigen, die ja 4-6, 13 QB jetzt insgesamt hatten, und da auf die Offense sprechen. Denn natürlich müssen wir über Tom Brady und Rob Gronkowski sprechen. Mit 91 Passing-Touchdowns jetzt die drittmeisten in der NFL-Geschichte. Ja, ich denke, man kann zu den beiden nur absolut finden. Die verstehen sich wie blind auf dem Feld und es ist einfach eine der besten Verbindungen, die es je im Football gegeben hat, Kevin.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, man wusste auch von Anfang an, dass auch wenn Rob Gronkowski natürlich nicht mehr der ist, den man aus New England kennt, dass er sich früher oder später in diese Offense einfügen würde. Und das hat man neben dem Spiel gesehen. Wie du schon richtig sagst, die Chemie zwischen den beiden, die sich über Jahre aufgebaut hat, die ist da. Die wissen, also in Tom Bradys Fall, er weiß, wie Gronk seine Routen läuft, wann er ihn anwerfen kann, wie er ihn am besten anwirft. Das hat sich in dem Spiel sehr stark gezeigt. Und ich glaube, wenn ein Jason Witten in Las Vegas noch effektiv sein kann bei Third Downs, dann können sich die Tampa Bay Buccaneers auch noch stark darauf verlassen, dass Rob Gronkowski ihn für den Rest der Saison und dann vielleicht in den Playoffs noch einiges geben kann. Also seine Physis ist eben immer noch da. Er ist immer noch enorm schwer für jeden Linebacker zu verteidigen, gegen den er spielt. Wenn er in die kurzen Routen irgendwie eingebunden werden kann, weil eben die Defense sich darauf einstellen muss, dass mit Chris Godwin und Mike Evans 2 absolute Top-Receiver da sind, sodass eben für Gronkowski Platz da ist bei den, sag mal, kurzen Routen oder mittellangen Routen. Und da ist für Brady dann noch eine weitere Waffe in der Offense da. Eine Waffe, mit der er sich nicht noch auf menschlicher Ebene erst einstimmen muss oder auf spielerischer Ebene, weil die Chemie eben schon da ist. Und ja, absoluter Gewinn für die Buccaneers. Und ich bin gespannt, ob das jetzt auch so weitergeht oder ob das jetzt nur vielleicht eine Ausnahme war. Das wird sich dann zeigen.
Ja. Das wird sich auf jeden Fall zeigen. Ich meine auch gerade, die werden ja jetzt ein bisschen noch gesünder. Chris Godwin wieder gespielt und so weiter. Da gab es ja ein bisschen Verletzungsprobleme in den letzten Wochen. Und ich meine, das wird mit sicher noch eine super, super spannende Offense. Und ich denke, wenn wir jetzt in den nächsten 3, 4, 5, 6, 7 Wochen, werden wir das schon eher sehen, dass es wirklich dann Klick macht. Und dann kann ich nur sagen, gute Nacht. Übrigens, überraschender Faktor, als ich den gelesen habe, Ronald Jones, der Running Back der Tampa Bay Buccaneers, ne, bisher immer relativ blechte das Running Game der Buccaneers, der einzige Running Back in dieser Saison mit 3 aufeinanderfolgenden 100 Yards Rushing Games, also sehr, sehr überraschend, bisher 111, 106 und 113 in jetzt in den letzten 3 Spielen. Das hat mich schon etwas überwundert, als ich die Statistik gelesen habe. Ja, da machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zu den San Francisco 49ers zurück und wollen natürlich mit Ihnen noch oder immer noch über die sprechen, die ihren Sieg wieder eingefahren haben, nachdem sie die Woche zuvor ordentlich überfahren worden sind und wollen auch eine Frage beantworten, die wir bekommen haben. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt kommen wir zum Sunday Night Football Game, dem Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den Los Angeles Rams, was die 49ers am Ende mit 24-16 gewonnen haben, vor allen Dingen in einer starken ersten Halbzeit. Und ich denke, man kann es ganz gut umschreiben, Stefan, und sagen, die 49ers haben nach ihrer deutlichen Niederlage gegen die Miami Dolphins Charakter gezeigt und sind wieder zurückgekommen, in wirklich guter Form, zumindest in der ersten Halbzeit.
Auf jeden Fall, und für mich war das so ein bisschen so der Turnaround und mir ist die Offense der 49ers wirklich so vorgekommen wie 2019. Also viel Yards after Catch, viel Yards after Contact. Da ist wirklich extrem viel gegangen. Dann natürlich auch wieder das die kreativen Schemes, einfach durch Kyle Shanahan, Jimmy Garoppolo mit auch einer starken Leistung. dass er jetzt der überragende Quarterback ist. Ich glaube, das wissen wir alle, dass es eben nicht ist. Aber er hat seine Sache gut gemacht, vor allem nach der katastrophalen Leistung letzte Woche gegen die Dolphins. Und nachdem er letzte Woche so eine deutliche und irgendwie doch auch überraschende Niederlage eingesteckt hat, hat man eben diese Woche ja vielleicht auch einen überraschenden Sieg gegen die doch deutlich stärker eingeschätzten Rams eingefahren.
Ja, muss man wirklich sagen, also das hat mir besser gefallen. Lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass er dann noch gesunder aussah. Das war letzte Woche jetzt nicht so der Fall, aber ein paar Statistiken von Next Gen. Hat 2,38 Sekunden pro Wurf war sein Release, also ist relativ schnell den Ball weggeworden. Und insgesamt 226, 268 Passing Yards kamen nach dem Catch. Also du hast angesprochen, Stefan, viele Yards nach dem Catch. Und was auch noch eine wichtige Rolle gespielt hat, natürlich die Wide Receiver, die Buscemiel, George Kittle, sie waren echt gut. Aber man muss auch sagen, dass die Targets sich einfach eine bessere Separation geschafft haben. Also laut Next Gen Stat waren bei 72,7% von Jimmy G's Targets open, also hatten eine 3-Yard-Separation. In Wochen 1 bis 5 waren es 36,4, also fast die Hälfte des Wertes von letzter Woche. Und ich denke, da merkt man einfach, es ging schneller, der Ball war schnell weg. Man wollte möglichst natürlich Aaron Donald ausschalten, der ein Triple-Team gegen sich hatte und ja, ich glaube, die schlechteste Statistik seit letztem Jahr oder so hatte, weil einfach er nicht durchgekommen ist. Spricht aber dafür, dass man einen Gameplay hatte, Kevin. Man wusste, worauf man sich verlassen kann und das hat grandios funktioniert in der ersten Halbzeit. Also 21 Punkte, das war perfekt.
Ja, wie du schon sagst, es ging halt auch darum, den Ball, so blöd das klingt, schnell aus Jimmy Garoppolo hinten rauszukriegen. Nicht nur wegen Aaron Donald, sondern auch, weil man eben so viele Playmaker in der Offense hat. Stichwort George Kittle, der einen 4th-and-2 in einen Touchdown-Pass umwandelt, insgesamt über 100 Yards Receiving gemacht hat. Dazu hast du ein starkes Laufspiel, also du hast offensiv einfach sehr viele Waffen. Wenn du dann durch Deebo Samuel oder auch Ayuk Production bekommst, hast du eben, wenn du Jimmy Garoppolo bist, auch die Möglichkeit, dass du nicht groß durch deine Reads gehen musst, sondern direkt meistens die erste Read nehmen kannst und anwerfen kannst. Wenn du dann noch mit Kyle Shanahan an der Seitenlinie einen vielleicht den besten und innovativsten Playcaller zurzeit hast, dann ist es um jetzt auf die Los Angeles Rams einzugehen, für jede Defense auch schwer, sich darauf einzustellen. Und man kann sagen, die 49ers haben sich auf ihre Stärken blind. Kyle Shanahan hat das Maximum aus dem Offensivpotenzial, was er zur Verfügung hatte, rausgeholt. Die Statistiken belegen es. Jimmy Garoppolo, fast fehlerfreies Spiel, würde ich sagen. 3 Touchdowns, keine Interception. Über 260 Yards, 23 von 33 Pässen angebracht. Also alles in allem solides Spiel der 49ers und vor allen Dingen ein wichtiger Sieg für sie.
Ja, das auf jeden Fall. Also das war auch gerade natürlich erstmal in der Division natürlich wichtig, in der NFC West, die ja sehr, sehr umkämpft ist. Dort sind jetzt mit 3-3 wieder ein bisschen näher rangerückt und natürlich auch für die Moral, dass man guckt, okay, hey, nach diesem Lied, da müssen wir zurückkommen. Also da war auch Kyle Shanahan sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams. Das hat er sich, hat gezeigt, dass unser Team einfach Charakter gezeigt hat, hat er so genau gesagt. Deswegen ist das schön zu sehen. Trotzdem, Stefan, müssen wir natürlich aber auch über die Rams sprechen, die ja gut dastanden, 4-1. Damit hätten wir jetzt nicht unbedingt die meisten gedacht. Aber am Sonntag lief irgendwie mehr so gar nichts zusammen offensiv. Also da hat man überhaupt nicht ansetzen können. Natürlich, die 49ers, ich finde es war auch überraschend gut, muss ich zugeben. Aber trotzdem hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet von den Rams.
Ich mir auch deutlich. Also natürlich liegt es zum einen dran, dass ich Jared Goff als mein Quarterback habe in diversen Fantasy-Ligen.
Auch.
Und der natürlich einfach nicht so performt hatte, wie es die Wochen davor getan hat. Aber allgemein, finde ich, ist die Offense bei den Rams heuer wirklich immer so hopp oder top. Also da kannst du wirklich davon ausgehen, dass die in der einen Woche extrem gut sind und dann in der anderen Woche extrem schlecht. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie dann einen Mittelweg finden. Dass sie jetzt nicht jede Woche extrem stark sein können, ich glaube, da hat man auch Verständnis dafür. Aber gegen so eine ersatzgeschwächte Defense, wie es eigentlich die 49ers heuer haben oder eben diese Saison haben, sollte doch deutlich mehr wie 16 Punkte rauskommen. Vor allem bei den Receiving Core, den man hat. Und natürlich auch mit einem Jared Goff einfach an der Center. Also da sollte doch deutlich mehr meiner Meinung nach möglich sein. Und da, glaube ich, liegt jetzt die Hauptaufgabe von Sean McVay drin, dort einen Mittelweg zu finden, wie er die Offense einfach stabilisieren kann, damit die einfach konstanter spielen können.
Ja, darum wird es, wie gesagt, gehen. Da muss einfach mehr konstant rein. Gut, ist noch eine junge Mannschaft insgesamt. Ich glaube, das drittjüngste Team im Durchschnitt. Ich glaube, mit 25,3 Jahren oder so. Das ist natürlich relativ jung noch. So ist es jetzt nicht, aber trotzdem, ich denke, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Man hat es gesehen, sie müssen es jetzt, wie gesagt, noch gegen wirklich gute Teams dann auch teilweise zeigen, weil sie dann auch durchaus einfache Aufgaben zwischendrin mit dabei hatten. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Stefan, Kevin, lass uns zu unserer Frage kommen, die wir uns beschäftigen, mit die wir bekommen haben. Und ist hier nicht ganz ernst gemeint, aber natürlich wollen wir trotzdem drauf eingehen, vom lieben Kollegen Fabian Sommer, der an der Stelle herzlich gegrüßt ist. Er hat uns über Twitter gefragt, was ist langweiliger? Red Zone Possessions der Bears oder Wandfarbe, die trocknet? Bei uns in der Gruppe gab es schon den einen, der gesagt hat, Wandfarbe, das ist mit Sicherheit das Thema, was mich, was eher der Fall ist, denn gibt mal gesagt, gib mir die Wandfrage. Eine Kollege meinte eindeutig die Bears, Wandfarbe kann wenigstens laufen. Ja, was ist deine persönliche Meinung?
Puh, also Wandfarbe finde ich eigentlich an sich schon interessanter, muss ich sagen. Da kann ich immerhin noch auf ein Gelblicht im Laufe der Zeit hoffen. Also ja, es ist halt wirklich nicht schön anzusehen, das muss man sagen. Es ist, wie die Frage schon suggeriert, langweilig. Ich glaube, nicht nur wir fragen uns, wie es sein kann, dass die Bears so gut dastehen. Wir wussten, glaube ich, vor Saisonbeginn schon, dass es eigentlich über die Defense gehen muss. Die Bears sind in der Redzone sehr ausrechenbar. Es ist langweilig anzusehen. Aber so blöd das klingt, aber wer gewinnt, hat recht. Und was immer funktioniert, muss man ja leider sagen.
Ja, es ist so. Also ich saß am Sonntag auch mit dem Bears-Kollegen zusammen in der Redaktion. Der ist natürlich entsprechend gefeiert. Das soll ihm auch im Herzen gegönnt sein. Aber wie gesagt, ich kann nicht verstehen, wie die Bears mit 5 und 1 da stehen. Klar, die Defense ist gut, aber mit der schwachen Offense da mit 5 zu 1 dazustehen, das ist eigentlich traurig, aber es ist leider so, am Ende zählen die Siege und wenn man gewinnt, hat man recht, deswegen, ja, es ist so, es ist sehr, sehr kurios auf jeden Fall, da fällt mir nicht mehr zu ein. Stefan, natürlich auch deine Meinung dazu, was ist dir langweiliger?
Ah, ich muss doch sagen, dass ich finde, dass die Wandfarbe langweiliger ist. Es war eine schwere Entscheidung. Also ich finde, die drei Optionen, die Fabian da aufgezeigt hat, sind wirklich sehr gut getroffen. Aber man kann ja immer noch wieder darauf hoffen, dass Nick Foles vielleicht doch die Interception wirft. Da hat man vielleicht doch noch eine gewisse Spannung drin. Oder dass es doch immer noch dasselbe unkreative Playcalling ist und man ungefähr weiß, wo denn der Ball hingehen sollte. Da kann man ja fast schon Wetten abschließen. Quote wird wahrscheinlich nicht allzu hoch sein, aber das ist ein anderes Thema. Aber jedenfalls, die Wandfarbe ist, glaube ich, dann doch schlimmer. Obwohl ich da erst vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, vor längerer Zeit mal so ein Video gesehen habe, wo einer sich das wirklich angetan hat auf YouTube, und Farbe beim Trocknen zugeschaut hat. Also das ist natürlich dann doch nochmal um einiges langweiliger und natürlich dauert es viel länger.
Ja, das auf jeden Fall. Auch nicht schlecht, dass nochmal das angeklickt wird. Aber naja, egal, es gibt auf YouTube das die verrücktesten Sachen, das stimmt definitiv. Ja, damit sind wir jetzt heute am Ende unserer Ausgabe angekommen und danke natürlich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr auch Fragen habt, das ist natürlich immer so, dürft ihr sie uns immer gerne stellen. Das ist normalerweise am Montag, nehmen wir entsprechend abends auf. Das heißt, ihr könnt uns die Fragen so bis 21.30 Uhr, 22 Uhr über Facebook und Twitter zuschicken. Die Handles sind jeweils Interception FT. Gerne uns folgen, gerne mit uns auch dort diskutieren, Kommentare da lassen. Wir sind da offen für alle mögliche Art von Feedback, sei es die Wandfarbe oder auch sonstige konstruktivere Fragen, sind wir natürlich sehr, sehr offen für. Und ansonsten natürlich bleibt uns nicht zu sagen, uns weiterhin zu empfehlen, uns natürlich auch gerne Feedback dazulassen über iTunes, eine Rezension nochmal dazulassen. Dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier und dann schauen wir mal, ob die Wandfarbe spannender war oder ob sich die Red Zone Possession der Bears verbessert haben. Bin da sehr, sehr gespannt drauf und bis dann hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.